Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Power Brains. Mein Name ist Daniel Herzog und das ist der Podcast für alle, die wissen wollen, wie Körper und Geist im Sport wirklich zusammenarbeiten. Hier geht's um kluge Strategien, starke Persönlichkeiten und die kleinen Details, die den Unterschied machen. Wie läuft das Ganze ab? Wir starten mit dem kurzen Warm-up, lernen unseren Gast erstmal genauer kennen und gehen dann rein ins Workout. Das besteht aus 4 Quiz-Elementen: Start, Halbzeit, Zielgerade und der Community-Frage. Pro richtige Antwort gibt es jeweils 6 Punkte, außer bei der Halbzeit. Da kann man sogar 7 Punkte abstauben. Und einmalig darf dann auch ein Telefonjoker um Rat gefragt werden, außer bei der Community-Frage. Am Ende gehen wir ins Cooldown, schauen, wie viele Punkte sind es geworden, wie hoch fällt der Powerbar-Gutschein aus und wie viel kommt rein in den Powerbar-Spendentopf. Unser heutiger Gast ist von der schnellen Sorte. Sie weiß, wie es sich anfühlt, mit 60 km/h mit dem Rad über die Bahn zu jagen. Sie ist Welt- und Europameisterin, amtierende deutsche Meisterin in der Mannschaftsverfolgung, hat im Team bei Olympia Edelmetall geholt und ist Teil der Mannschaft des Jahres 2021. Sie musste in ihrer Karriere aber auch lernen, mit schweren Verletzungen und Misserfolgen umzugehen. Ich freue mich sehr, heute viel über Tempo, Disziplin, Resilienz, aber auch Leistungsdruck zu erfahren. Herzlich willkommen bei Power Brains, Laura Süßemilch.
Ja, hallo, ich freue mich, heute hier zu sein.
Da gibt's erstmal Applaus. Ja, ja, und Laura, wir haben vorhin schon ein bisschen gequatscht. Es ist deine Podcast-Premiere, ne?
Ja, der erste Podcast. Deswegen bin ich tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt
Bist
heute.
Bist du wirklich aufgeregt? Nein.
Ja, doch schon ein bisschen. Also, ja, so vor Interviews und so bin ich meistens schon auch ein bisschen aufgeregt, aber dann, wenn man einmal drin ist, dann geht's voll. Also eigentlich so wie im Wettkampf auch.
Ja, also das heißt, vor dem Wettkampf auch immer so eine Grundanspannung ist da? Oder wie sieht es da bei dir aus? Oder kannst du nachts nicht schlafen vor dem Wettkampf?
Nee, das geht eigentlich voll, aber so kurz vor dem Wettkampf, gerade vor den Bahnwettkämpfen, bin ich schon sehr aufgeregt. Bei den Straßenrennen ist noch mal was anderes, weil ja, man fährt halt immer erstmal so los und das Rennen geht ja über mehrere Stunden, aber ja, bei der Bahn, man hat halt einfach nur diese 4 Minuten und ein bisschen was, um alles aus sich rauszuholen. Und
jetzt habe ich natürlich deinen Namen, wenn man den liest, Laura Süßemilch. Wie viel schlechte Anmachsprüche, vielleicht auch gute Anmachsprüche, hast du aufgrund deines Nachnamens schon bekommen?
Ja, es sind tatsächlich sehr, sehr viele. Aber ich muss sagen, die schlimmste Zeit war im Kindergarten, weil da wurde man dann doch immer sehr verarscht. Also da gab es wirklich alles von Sauerquark bis, Sauermilch, also alles war dann dabei.
Ich finde wirklich sensationell und ich habe eine kleine Geschichte dazu, kleine Anekdote aus meinem Privatleben. Ich habe 2 Freunde, die haben geheiratet. Sie hieß Süßer mit Nachnamen, er Engel. Und sie haben es nicht gemacht, sie haben nicht Süßer Engel draus gemacht, sondern sie haben nur Engel draus gemacht.
Oh, das ist ja sehr schade.
Das ist ein Versäumnis, oder?
Ja, auf jeden
Fall.
Also
du musst doch aus so 2 Namen, musst du doch Süßer Engel machen,
ja,
oder?
Für welchen Namen haben sie sich dann entschieden?
Für Engel, also sie heißen jetzt Engel.
Okay. Ja. Ja, auch schön.
Ist auch okay, ne? Aber wir gehen erstmal mit Frau Süßemilch hier rein ins Warm-up. Warm-up. Laura, du bist eine der besten Bahnradfahrerinnen, die wir in Deutschland haben. Jetzt ist Bahnradfahren natürlich schon so ein bisschen nischig, würde ich erstmal sagen. Also wenn ich mir das so anschaue, dann, okay, ihr fahrt da natürlich so ein bisschen im Kreis, aber das ist ja nicht alles. Also erklär mir mal so von... Jetzt nicht sehr ganz im Detail, aber so grundsätzlich erstmal, wie funktioniert Bahnradfahren?
Also es gibt ja auf der Bahn verschiedene Disziplinen. Also es gibt ja zum einen den Kurzzeitbereich und dann den Ausdauerbereich. Also ich gehöre noch zum Ausdauerbereich. Mhm. Sprinten war nie meine Sache so. Und ja, grundsätzlich ist es ja schon anders als auf der Straße. Man hat eben keine Bremsen, man muss sich vor dem Wettkampf für einen Gang entscheiden. Man muss sehr schnellkräftig sein, man muss eben beim Start den Gang beschleunigen können, aber dann am Ende muss man ihn auch mit einer hohen Trittfrequenz ins Ziel fahren. Und ja, es ist sehr wichtig, viel Tempogefühl dabei zu haben, also gerade eben in der Mannschaftsverfolgung, was ja eigentlich so meine Disziplin ist. Ja, man muss einfach so fahren, dass man eben immer ans Team denkt und schaut, dass die anderen sich möglichst gut erholen, wenn man in der Führung ist. Und ja, ich denke, das haben wir eigentlich schon ganz gut drin und das ist auch das, was uns ausmacht.
Man muss sich für einen Gang entscheiden. Also wie viele Gänge hat so ein Bahnrad?
Ja, also in dem Fall ja nur ein, weil man muss davor eben ja überlegen, welches Ritzel möchte man fahren. Okay. Genau, also ich fahre zum Beispiel recht oft in der Mannschaftsverfolgung vorne ein 63er Kettenblatt und dann hinten ein 15er Ritzel.
Das heißt, ist das, also jetzt, ich habe wirklich gar keine Ahnung, ist es schwer, das zu treten? Ist es eher leicht, das zu treten? Ja, wenn es so mit einem Mountainbike ist, das eher so das große Rad oder ist eher so die kleine Kette?
Ja, also mit dem Mountainbike kann man das gar nicht vergleichen. Also da sind unsere Gänge schon deutlich größer.
Okay.
Also es ist super schwierig, den Gang zu beschleunigen. Das dauert eben auch über eine Runde. Also man braucht mehr als 250 Meter, um halt eben auf diese Geschwindigkeit zu kommen. Und ja, es ist schon eigentlich ein recht dicker Gang. Also kommt natürlich immer drauf an, womit man das vergleicht. Aber ja, für 4 Minuten muss man das schon immer ganz schön durchdrücken und viel Kraft haben.
Okay, also muss man ordentlich durchziehen. Jetzt ist, also wie kommt man dazu, Bahnrad zu fahren?
Ja, also ich bin eigentlich dazu gekommen durch meinen damaligen Trainer. Also in der U17 kam dann irgendwann so die Entscheidung, okay, ich möchte auch ein bisschen Bahn machen, aber ich mache immer noch parallel beides. Also klar, Bahn ist jetzt aktuell schon das, was eben der Fokus war, weil ich eben bei den Olympischen Spielen dort war und eben dort auch die größten Erfolge habe. Aber ja, ich habe recht lange beides gemacht. Das gehört in der Nationalmannschaft auch zur Grundausbildung dabei. Also dass das halt jeder auch mal probiert. Und dann entscheidet eigentlich schon auch die Nationalmannschaft so ein bisschen, okay, wer passt da wo am besten rein. Aber es gibt eben schon auch ein paar, die beides machen. Also nicht viele, aber ein paar Ausnahmen gibt es da.
Und wann war so der Moment, wo du gemerkt hast, okay, Bahnradprofi, das wäre schon was. Das ist schon cool.
Ich muss sagen, so in der U19 habe ich dann schon gemerkt, okay, ich möchte da jetzt Vollgas weitermachen und habe mich dann eben auch auf so einen Förderplatz bei der Bundeswehr beworben und wurde da dann auch recht schnell angenommen. Und ja, irgendwie muss ich sagen, ich bin da von Jahr zu Jahr so immer mehr reingerutscht. Das war jetzt für mich nie so, dass ich als Kind gesagt habe, ich möchte
Bahnradprofi werden.
Ja, unbedingt Bahnradprofi oder überhaupt irgendwie Radprofi zu werden. Ja, es kam halt einfach mehr von Jahr zu Jahr und dann habe ich auch nebenbei noch meine Ausbildung gemacht, gerade eben in der U19, was ziemlich hart war. Und dann habe ich gesagt, ich will das Ganze durchziehen und mich dann eigentlich komplett auf den Sport fokussieren, ja.
Was würdest du sagen, so, wenn jetzt hier junge Mädels oder Jungs zuhören, die sagen, boah, geil, so Bahnradfahren finde ich cool. Was braucht man, was würdest du sagen, was für Attribute sind wichtig fürs Bahnradfahren?
Ja, also grundsätzlich braucht man da, denke ich, schon auch so ein bisschen das Talent dafür, dass man...
Was heißt das? Also was für ein Talent braucht man dafür?
Also, dass man eben schon eine recht gute 4-Minuten-Leistung hat. Also ist ja schon nochmal was ganz anderes, als jetzt zum Beispiel wie bei der Tour vor 2 Wochen. Da fährt man ja dann doch schon längere Berge hoch. Ja. Also es ist eine ganz andere Art von Belastung. Ja, aber ich muss sagen, es hat viel mit dem Ganzen drumherum zu tun. Also eigentlich braucht man da Unterstützung vom Landesverband. Man braucht ja auch das passende Fahrrad. Man kann ja auch nicht einfach so in den Radladen gehen und sich ein Bahnrad kaufen.
Ja, das ist
also
richtig.
Wir bekommen ja alles von der Nationalmannschaft gestellt und ja, ist einfach super wichtig, da den Support auch zu haben, ja.
Okay, also, dann muss man sich das heißt für mich jetzt erstmal, das muss man sich schon gut überlegen, ne? Weil da gehören schon viele Sachen dazu. Es ist nicht so, wie wenn du Fußball spielst und dann kaufst du dir Fußballschuhe und dann gehst du in den Fußballverein und dann läuft's sozusagen.
Ja, ich glaube, es ist jetzt nicht so bekannt, Bahnradsport einfach nur so als Hobby zu machen. Also jetzt so auf der Straße, das ist ja nochmal deutlich einfacher. Man kann sich ein Rennrad kaufen und ja, auf der Bahn ist es tatsächlich so, dass wir eben super auf die Nationalmannschaft auch angewiesen sind. Also man kann jetzt auch nicht einfach ohne das Team halt irgendwo starten. Ja. Das ist nochmal schwieriger.
Ja, das musst du jetzt aber. Du musst jetzt ohne dein Team starten und wir gehen jetzt an den Start.
Ich habe ja zum Glück einen Telefonjoker.
Das ist richtig.
Start.
Der Start. Quiz Nummer 1, es geht um Performance und Training. Ist relativ simpel. Es ist eine Wahr- oder Falsch-Frage sozusagen. Also du kriegst eine Behauptung von mir, du musst entscheiden, ob diese Behauptung wahr oder falsch ist. Liegst du richtig, gibt es 6 Punkte. Liegst du falsch, gibt es keinen Punkt. Telefonjoker hast du gerade schon angesprochen, den hast du natürlich auch. Ich möchte von dir wissen, ein höherer Oberschenkelumfang ist ein verlässlicher Indikator für maximale Sprintleistung im Bahnradsport. Ist diese Aussage wahr oder falsch?
Also es geht nur um den Umfang.
Ich lese ihn nochmal vor. Ein höherer Oberschenkelumfang ist ein verlässlicher Indikator für maximale Sprintleistung im Bahnradsport.
Nein.
Weil da was noch dazu gehört?
Naja, es kommt ja auch auf die Muskulatur an, wie die ausgeprägt ist. Und kann ja auch sein, dass der Oberschenkel aus mehr Fett besteht.
Aber also ehrlicherweise, ich habe auch so, ne, wenn ich mir so einen Bahnradsportler so vorgestellt habe, dann dachte ich so, okay, die müssen Oberschenkel haben, die müssen riesig sein, weil die ja so viel Kraft aufwenden müssen. Aber du sagst, es ist Quatsch.
Ja, ist Quatsch.
Gut, dann ist es Quatsch und wir gucken mal, ob das wirklich Quatsch ist.
Boom! 6 Punkte.
Ja, ist natürlich Quatsch. Ja, war mir klar, dass du die richtig beantwortest. Also ich habe hier natürlich auch noch eine Erklärung. Zwar hängt ein hoher Muskelumfang mit der Kraftentwicklung eines Muskels zusammen, aber vor allem die neuromuskuläre Koordination und auch die Zusammensetzung der Muskelfasern spielen eine ergänzende, wichtige Rolle. Also, hast du sehr richtig beantwortet und das war schon mal ein guter Start, würde ich sagen, mit 6 Punkten.
Sehr gut.
Du hast gesagt, dass du natürlich auf der Straße auch fährst. Was würdest du sagen, was sind die größten Unterschiede zwischen Bahn und Straße?
Also ich merke schon auch im Training hauptsächlich. Mhm. Also auf dem Bahnwettkampf bereite ich mich ja ganz anders vor als auf einen Straßenwettkampf. Also da sind meine Intervalle meistens schon ein bisschen länger so für die Straße. Und Gewicht spielt natürlich auch eine Rolle am Berg. Das ist jetzt auf der Bahn eigentlich nicht so relevant. Ich würde eigentlich sagen, hauptsächlich unterscheidet sich es wirklich in der Art der Vorbereitung so. Für die Bahn braucht man schon auch eigentlich recht viel Krafttraining, gerade für diese Startphase ist es super wichtig, einfach Kraft zu haben, ja.
Was machst du da für Training? Also was für Krafttraining, spezielle Übungen?
Also erstmal mache ich super viel Stabilitätstraining insgesamt und dann ja im Kraftraum meistens Kniebeugen. Das ist immer so bei uns
Go-To-Übung.
Radsportlern genau das A und O. Und ansonsten früher habe ich noch ein bisschen Kreuzheben gemacht. Da habe ich mittlerweile ein bisschen Probleme mit dem Rücken bekommen. Aber ja, hauptsächlich eben Kniebeugen und ein bisschen Beinpresse, sowas. Ja.
Du, das hast du vorhin auch schon gesagt, so die größten Erfolge im Bahnvierer, also Mannschaftsverfolgung. Auf was kommt es da genau an? Also jeder hat wahrscheinlich seine Aufgabe, oder? Oder macht da jeder alles Gleiche?
Nee, es sind super unterschiedliche Aufgaben, weil eben ja jeder kommt ja zu einem anderen Zeitpunkt in die Führung. Gerade die Person, die eben auf der Nummer 1 fährt, die muss eben ja die maximalen Watt beim Start schon treten und fährt dann meistens auch nochmal eine Runde drauf. Also wir probieren schon unsere Führungslängen immer länger als 2 Runden zu machen. Was früher nicht ganz so üblich war, da sind wir meistens so eine halbe Runde oder eine Runde gefahren, aber man verliert halt schon im Wechsel 2 Zehntel und irgendwann haben wir gesagt, okay, um erfolgreich zu sein, müssen wir halt wirklich das, was geht, irgendwie sparen. Also haben wir erstmal angefangen, eben ja die Wechsel zu minimieren und die Position 2 hat eben, sag ich mal, die Herausforderung, sie fährt los und muss danach sofort eine Führung fahren, also man steht eigentlich durch den Start schon voll im Laktat und ja, muss dann halt einfach weiter treten. Genau, und ja, das sind eigentlich die 2 Positionen, die mit am schwersten sind, eben durch diese Startphase.
Was für eine Position hast du? Oder wechselt das?
Nee, jeder hat eigentlich so seine Position. Also ich fahre eigentlich immer auf der Position 3, genau. Ich habe auch schon alles gemacht. Also früher bin ich auch sogar schon mal angefahren, aber ja, meine Stärke sind eher immer dann so längere Führungen, genau an einem Stück.
Okay, die quasi zu halten sozusagen, diese längeren Führungen?
Ja, genau. Am Ende vom Rennen wird es bei mir schon auch echt immer richtig knapp, also bin ich immer richtig am Ende, aber ja.
Was würdest du sagen? Ich habe irgendwo diesen Spruch gelesen, die Härte für die Bahn holt man sich auf der Straße. Stimmt
ja,
das?
Ja, also wir haben das tatsächlich jahrelang jetzt immer so gesagt. Ich bin jetzt dieses Jahr echt nicht so viele Straßenrennen gefahren. Mhm. Man kann sich schon auch anderweitig darauf vorbereiten, aber durch Straßenrennen ist es natürlich einfacher, weil im Training sowas zu simulieren, so ein Rennen ist eigentlich nahezu unmöglich, weil man weiß selber mit dem ganzen Adrenalin, was man bei so einem Straßenrennen hat, auch bergauf, wenn man irgendwie probiert, dann an der Gruppe dran zu bleiben, dann ist das schon nochmal was ganz anderes. Man geht anders über seine Grenzen hinaus und ja, das ist eben das, was einen am Ende ja besser macht, wenn man eben über die Grenzen hinausgeht, ja.
Jetzt machst du diesen Sport schon sehr lange, ne? Also von Kindesbeinen an sozusagen sitzt du auf dem Rad. Ich hatte hier vor ein paar Tagen Sophie Alisch sitzen. Das ist eine ehemalige Profiboxerin, unfassbar erfolgreich im Boxen, ja, alles gewonnen, auch Boxerin des Jahres etc. Die ist jetzt einfach vom Boxsport zurückgetreten, ist 23 Jahre alt und möchte jetzt Profi-Rennradfahrerin werden. Ne? Hat auch konkrete Ziele, Olympia 2028, möchte Tour de France etc. Wenn du sowas hörst, was löst das in dir aus? Ist das möglich so? Was ist der erste Impuls?
Ja, wenn ich ehrlich bin, für mich ist es schwierig, mir das so vorzustellen. Also, weil man hat ja, wie gesagt, durch den Radsport ist super spezifisch eigentlich auch. Ich glaube, es ist einfacher, wenn man eben so vom Biathlon kommt oder sowas. Ich kann mir halt vorstellen, dass es auf jeden Fall schwierig wird. Aber wenn man ein gewisses Talent dafür hat, es gibt mehrere Quereinsteiger, einfach mal probieren.
Ja, okay, also bitte weitermachen. Ja, wir glauben an dich, auch Laura glaubt an dich. Wenn du irgendwelche Tipps brauchst, ich glaube, Laura steht auch zur Verfügung.
Genau, bin jederzeit da.
Ich würde sagen, wir gehen Richtung Halbzeit.
Halbzeit.
Die Halbzeit dreht sich um Sporternährung. Es ist Multiple Choice, das heißt, du bekommst 4 Antwortmöglichkeiten und musst eine davon auswählen. Liegst du richtig, gibt es 7 Punkte. Liegst du falsch, gibt es keinen Punkt. Und Telefonjoker hast du natürlich auch noch. Es geht um Supplements. Die Frage ist, welche Art von Supplement hat in Studien den größten direkten Nutzen für wiederholte Sprintleistungen gezeigt? Ist das A, Kreatin, B, BCAA, C, L-Carnitin oder D, Kollagen? Also, welche Art von Supplement hat in Studien den größten direkten Nutzen für wiederholte Sprintleistungen gezeigt? Kreatin, BCAA, L-Carnitin oder Kollagen?
Oh, das ist echt schwierig.
Sehr gut, darfst gerne laut nachdenken, wenn du magst.
Boah, so nach Gefühl würde ich jetzt eigentlich sagen Kreatin, aber ich bin mir jetzt auch nicht so ganz so sicher.
Was nimmst du denn für Supplements?
Ja, eben Kreatin auf der Bahn. Ja, das ist das Einzige, was ich von den vier Supplements nehme. Also ich bin mir sicher, mein Trainer, also mein Telefonjoker, würde das wissen.
Ja gut, dann müssen wir den ja anrufen, oder?
Aber ich weiß ja nicht, was am Ende noch für eine Frage kommt. Deswegen,
warte, schau nochmal.
Weiß ich nicht, ob ich mir den aufheben sollte. Wird die schwerer, die nächste Frage?
Anders. Also ja, ist schwierig. Also ist schwierig, ist nicht schwerer, würde ich nicht sagen, aber anders. Also wenn du natürlich jetzt auf Nummer sicher gehen möchtest, und jetzt gibt es ja auch 7 Punkte, ne? Also nächste Frage wären dann nur 6 Punkte.
Ja, würdest du mir denn empfehlen, den Telefonjoker schon zu nehmen, oder?
Dann bist du halt auf der sicheren Seite, ne? Wenn du sagst, dein Trainer weiß das auf jeden Fall, dann würde ich das, glaube ich, machen.
Aber bin ich jetzt auch schon auf der sicheren Seite in meiner Vermutung?
Das ist schwierig zu sagen. Schwierig zu sagen.
Also C sagt mir jetzt halt tatsächlich auch gar nichts.
Wenn ich da zu viele Tipps jetzt gebe, dann weißt du es zu schnell. Deshalb darf ich da nicht zu viele Tipps geben.
Naja, schwierig. Ja, komm, wir rufen meinen Trainer an.
So, wie heißt dein Trainer?
Robert Pawlowski.
So, dann rufen wir den Robert an und hoffen erstmal, dass er rangeht.
Ja, wir haben Bescheid gesagt.
Also. Dann schauen wir mal.
Ja, hallo.
Hallo Robert, hier spricht Daniel Herzog vom Powerbrains Podcast. Schön, dass wir dich erreichen.
Hallo Daniel.
Ich habe die Laura mir gegenüber sitzen. Und die Laura ist gut dabei hier beim Quiz, hier im Podcast. Hängt jetzt so bei einer Frage. Hat schon eine Vermutung, aber ist sich noch nicht hundertprozentig sicher. Und ich würde jetzt einfach mal, würde jetzt der Laura mal das Wort erteilen, damit sie dir die Frage nochmal vorliest und auch die möglichen Antwortmöglichkeiten.
Hi Robert. Welche Art von Supplement hat in Studien den größten direkten Nutzen für wiederholte Sprintleistung gezeigt? A, Kreatin, also das hätte ich jetzt gesagt, aber ich bin mir eben nicht sicher. B, BCAA, C, L-Carnitin, sagt mir gar nichts. Und D, Kollagen.
Also auf jeden Fall Kreatin, ja.
Ah, dann
ganz entscheidend dabei ist, dass die Pausenzeit ausreichend lang ist, sage ich mal, damit die Kreatinspeicher wieder aufgefüllt werden können, ja.
Okay, also bist du ganz sicher, A.
Definitiv.
Okay,
super.
Dann loggen wir das auf jeden Fall mal ein. Robert darf gerne noch dranbleiben. die Laura hat auch schon gesagt, der Robert, also wenn ich den anrufe, der weiß das auf jeden Fall, ja. Und das hast du gerade bestätigt, weil ich glaube, wir können sagen, das ist richtig.
Ja, vielen Dank.
Ja, gut.
Kriegen wir
viel Spaß euch noch.
Vielen
Dankeschön.
Dank, Robert.
Viel
Danke.
Erfolg. Ciao.
Ciao.
Genau, ja, also richtiges A, aber wir brauchen natürlich auch noch eine Erklärung und die kommt von unserem Nutrition-Experten Philipp Rauscher.
Die korrekte Antwort ist A. ATP ist das wichtigste Energiesubstrat für kurze, hochintensive und explosive Belastungen. Im Muskel haben wir jedoch nur eine Speicherkapazität für maximal 2 Sekunden hochintensiver Leistung. Kreatin wird in den Muskelzellen als Kreatinphosphat gespeichert, das seinen Phosphatrest spendet, um die ATP-Speicher schnell wieder zu regenerieren. Damit lassen sich dann Sprints von bis zu 10 Sekunden realisieren.
Boom! 7 Punkte.
Weißt du was, ich habe mir tatsächlich schon gedacht, dass eine Frage über Kreatin kommt, weil als ich die anderen Folgen angehört habe, also die, die ich angehört habe, war jedes Mal was mit Kreatin dabei.
Ist es so?
Ja,
okay.
Ich habe mich sogar davor noch darüber informiert. Okay. Also ich kannte mich ja schon ein bisschen aus, aber noch ein bisschen detaillierter. Und dann, deswegen hat mein Gefühl auch gesagt, es muss eigentlich A sein.
Okay, wie fühlst du dich jetzt? Eher Joker verschwendet? Oder bist du froh, dass du ihn doch genommen hast, weil Safety Net sozusagen?
Ja, wäre natürlich schon ein bisschen riskant gewesen, es direkt einzuloggen. Aber Ja, alles andere hätte für mich jetzt keinen Sinn gemacht. Ja. Also ich bin jetzt auf die nächste Frage gespannt.
Ich
aber
auch.
Ich glaube, ich hätte Robert eigentlich bei der dritten wahrscheinlich auch nochmal gebraucht.
Naja, aber er hat dir hier geholfen auf jeden Fall. Wir haben jetzt die 7 Punkte gesichert.
Sehr gut.
Das ist schon mal sehr, sehr gut. Was würdest du sagen, welche Ernährung brauchst du für deinen Sport und wie sieht die bei dir aus? Also kriegst du die so gut hin, wie du sie haben musst?
Ja, eigentlich schon. Also so, was Ernährung angeht, ist für mich eigentlich auch alles ziemlich einfach. Super viele Kohlenhydrate, also einen Tag vor einem Rennen, das ist dann manchmal schon ein bisschen schwer, eben auf die Kohlenhydrate
zu kommen.
Weil du
so viel essen musst.
Ja, ich glaube, es sind bei mir um die 650 Gramm. Also an einem Tag ist es jetzt nicht so einfach. Ja, weil es halt super schwierig ist, ist bei Rundfahrten, weil man muss ja eben so viel auffüllen und ja, auch im Rennen die ganze Zeit essen. Und ja, muss halt echt schauen, dass man nicht an den Punkt kommt, wo man einen Hungerast bekommt, weil das zieht sich natürlich dann noch ein paar Tage nach. Ja, aber insgesamt, wie gesagt, Kohlenhydrate, das Wichtigste, Proteine zur Regeneration und ja, am allerwichtigsten ist bei uns natürlich auch während dem Training genug Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Aber das schreibt mir mein Trainer, der sich ja so super gut auskennt, auch immer genau in den Trainingsplan rein, wie viel Gramm ich dann essen muss pro Stunde. Und ja, dann ist ja eigentlich super einfach, auf den Gels steht es ja auch immer drauf.
Das stimmt. Genau. Das wäre so eine nächste Frage gewesen. Wie klar sind da so die Vorgaben vom Verband oder von der Nationalmannschaft? Also, weil du schon sagst, du hast im Trainingsplan dann auch stehen, okay, ich muss jetzt so und so viel Gramm wirklich essen. Also das heißt, du hast quasi die Freiheit, ich darf essen, das Gericht, was ich will, aber die Grammzahl, so die Kohlenhydrate, die muss schon da sein. So.
Ja, genau. Also klar, im Training macht es natürlich Sinn, Riegel zu essen. Also Gels ist dann eher mehr so fürs Rennen, wenn man dann keine Zeit hat, Riegel zu essen.
Ja.
Genau. Aber wenn ich jetzt Intervalle im Training habe, dann nehme ich schon auch mal ein Gel. Und am liebsten trinke ich aber einfach das ISO. Es schmeckt super lecker und ja, ist auch einfach, weil man 30 Gramm in der Flasche drin hat und dann das und ein Gel dazu.
Ja.
Genau. Aber es ist natürlich auch unterschiedlich. Also bei der Grundlage nehme ich meistens 30 bis 40 Gramm zu mir. Wenn ich Intervalle fahre, 60, jetzt in Livigno in der Höhe, war es dann schon so, dass ich eben auf 100 Gramm auch mal kommen musste in der Stunde. Das geht dann schon auch. Aber ja, das ist natürlich dann auch, man ist dann eigentlich gefühlt die ganze Zeit am Essen und Trinken.
Ja, jetzt haben wir, heute ist Donnerstag, ne? Wie würde, wenn du nicht bei uns wärst, ein normaler Donnerstag in deinem Leben aussehen? So mit Training, Essen, Regeneration.
Bei mir ist tatsächlich jeder Tag auch ein bisschen unterschiedlich. Also erstmal kommuniziere ich am Morgen mit meinem Trainer. Der sieht dann auch, wie ich geschlafen habe und ja,
deshalb,
wie erholt
ich bin. Deshalb die Hub an deinem Handgelenk?
Ja, genau, genau. Da wird alles auf Trainingspeaks direkt hochgeladen und ja, da hat er dann direkt die Einsicht, eben Ruhepuls und so weiter.
Ganz kurz, weil wenn ich da unterbreche, wie ist das so für dich, dass du so überwacht wirst sozusagen?
Ja,
gehört dazu?
Ja, gehört dazu. Also ich habe mal gesagt zu jemandem, ja, ich führe ja ein super freies Leben.
Aha.
Also weil ich ja eigentlich voll flexibel bin, wann ich eigentlich trainieren gehe. Also eigentlich ist man nicht flexibel, man fährt eigentlich schon dann und dann los, weil man hat einfach sein Training zu tun. Oft auch 2 Einheiten am Tag, muss die Pausen einhalten. Aber so in meinem Kopf denke ich eigentlich, dass ich frei bin, weil ich bin es ja nicht anders gewohnt. Also es ist nicht mehr so wie in meiner Ausbildung, dass ich halt dann auch noch zusätzlich die 8 Stunden am Tag gearbeitet habe. Aber ja, dann hat die Person zu mir gesagt, das stimmt doch überhaupt gar nicht. Also mehr Kontrolle als bei dir gibt es ja gar nicht. Aber ja, mir fällt es tatsächlich einfach nicht auf, weil ich damit groß geworden bin und gerade eben auch mit Robert. Ja, wir haben ein super gutes Verhältnis, super entspannt und ja, also selbst wenn ich jetzt mal abends auch auf Party gehen würde, ich könnte es ihm einfach sagen. Also nicht, dass ich das jetzt noch so mache, aber.
Oder er sieht es an deiner Uhr natürlich dann.
Ja, natürlich. Also ich habe auf einmal 4 Stunden nur geschlafen. Aber man sieht nicht, wann ich ins Bett gehe und wann ich aufstehe. Also.
Aber man sieht natürlich die Schlafqualität sozusagen.
Ja,
ne?
genau.
Okay. Also hast du schon mal einen Rüffel bekommen, weil du nicht ausgeruht genug warst?
Nee, eigentlich nicht. Also okay. Robert ist super cool.
Okay, also dann kommunizierst du mit dem Trainer, Schlaf wird überwacht. Wie geht's dann weiter?
Genau, und dann, ja, entweder wir schicken Sprachnachricht, schreiben kurz oder schnell telefonieren, auch abchecken, wie das Wetter ist. Spielt ja schon auch immer mal wieder eine Rolle, ob ich dann eben auf einen Heimtrainer gehe oder ob ich draußen fahre. Jetzt war in den letzten 2 Wochen das Wetter sehr, sehr schlecht.
Ja, allerdings.
Da probiert man dann schon eben nicht gerade 5 Stunden im Regen zu fahren, weil wenn man ja am Ende dann krank nach Hause kommt, dann macht das ja auch wenig Sinn. Ja, aber es gibt eben so die Tage, wo ich Intervalle fahre. Das sind dann die Einheiten meist ein bisschen kürzer. Also so um die 3 Stunden. Dann ist eben eine Pause dazwischen. Dann ist manchmal noch eine 2. Einheit, auch nochmal Intervalle oder eben Stabi-Training. Und ja, so Grundlageneinheiten gehen dann schon bis 5, 6 Stunden. Genau, und ich trainiere meistens in 3er Blöcken. drei Tage hintereinander, dann habe ich einen Tag Ruhe und immer so weiter.
Okay, und Ruhe heißt wirklich komplett Ruhe, da machst du nichts, kein Sport zumindest.
Ja, so eine Stunde aufs Fahrrad, aber es ist...
also quasi nichts, ne?
Ja, ganz locker. Also ich fahre dann eben ja in der lockersten Zone, die es eben für mich gibt. Also es ist dann eher wirklich so eine Spaßfahrt, wo man dann auch ja einfach mal ins Café fährt, sich einen guten Kaffee gönnt. Das machen ja eh alle Radsportler, wo dann Kuchen
gehört,
ist.
Das ist wirklich, es gehört dazu, ja.
Genau, aber auch bei Grundlageneinheiten. Also ja, ich liebe es, auf Mallorca zu trainieren, also im Winter in den ganzen Trainingslagern. Man sucht sich immer morgens schon raus, welches Café wird angesteuert. Also ich glaube, ich bin schon in allen Cafés bekannt. Und ja, da macht man meistens so ja, nach 4-5 Stunden eben eine Pause, also wirklich eine kurze Pause, trinkt schnell einen Kaffee und dann geht's weiter.
Klingt gar nicht so schlecht. Ja, also wenn ich mal keinen Bock mehr auf Podcast habe, dann werde ich mache ich auch Radsport.
Genau.
Dann kann ich schön viel Kaffee trinken. Geht aber hier auch übrigens. Ich habe irgendwo gelesen noch, hast du im Interview mal gesagt, ich spiele gern Kniffel. Das hat mich total gefreut, weil man hatte irgendwie so das Gefühl, so diese ganzen Brett- und Würfelspiele, das sterben langsam aus. Ne? Würdest du sagen, dass du, bist du oldschool eher?
Oh.
Aber das stimmt mit dem Kniffel, oder?
Ja, aber ja nicht nur Kniffel, also insgesamt.
Okay, was gibt's noch für Spiele?
Ja, auch Wizard oder andere Würfelspiele, also.
Aber schon so oldschool-Spiele, so.
Ja, doch schon auch, ja.
Cool.
Ich habe jetzt auch die Liebe zum Schach entdeckt, muss ich sagen, was eigentlich gar nicht zu mir passt. Aber ich weiß auch gar nicht, wie das dazu kam. Irgendwann habe ich mit meinem Bruder halt mal wieder das alte Schachbrett rausgeholt und dann war das auch so ein Trend. Dann im Trainingslager habe ich das dann immer mit den Jungs einfach Schach gespielt, weil da schon auch ein paar dabei waren, die mal im Verein gespielt haben. Ich dann gemerkt, wie schlecht ich eigentlich bin, aber ich werde jetzt Großmeisterin genannt.
Großmeisterin.
Also
stark. Ja, Schach. Okay, nee, Schachbrett haben wir nicht. Deshalb müssen wir weitermachen und uns langsam auf die Zielgerade begeben.
Zielgerade.
Bei der Zielgerade geht's um Sporttrivia, also eine Frage aus dem Sportbereich. Multiple Choice wieder, ja, 4 Antwortmöglichkeiten. Liegst du richtig, gibt's 6 Punkte, liegst du falsch, keinen Punkt. Und Telefonjoker, den hast du nicht
leider
mehr.
Nicht
ja.
mehr.
Aber er hat dir was genützt.
Ja.
So. Es geht um die Tour de France und zwar um das Thema Alkohol bei der Tour de France. Folgende Frage. Bei der ersten Tour de France 1903 haben die Fahrer während der Etappen regelmäßig Wein konsumiert. Was war der Hauptgrund für den Alkoholkonsum während des Rennens? A. Um Schmerzen und Erschöpfung zu betäuben. Alkohol galt damals als gängiges Schmerzmittel. B. Weil Alkoholmarken damals die Tour de France als frühe Produktplatzierung nutzten und Fahrer aus Werbegründen sowie persönlicher Überzeugung Alkohol konsumierten. Oder C. Weil Alkohol entwässernd wirkt und dadurch das Körpergewicht senkt, ein Vorteil bei Bergetappen. Oder D, um die Körpertemperatur bei kaltem Wetter zu regulieren.
Also A und B würde ich jetzt schon mal ausschließen eigentlich.
Mhm, okay.
Ja, früher war das ja auf jeden Fall gang und gäbe, dass man da ein bisschen Alkohol nebenbei getrunken hat. Das würde ja heutzutage wirklich keiner mehr machen.
Nee, wäre glaube ich schwierig. Wäre so.
Nee, wenn man da schon irgendwie nur Bild sieht oder so, wie jemand abends nach einer Etappe ein Bier trinkt, das ist ja dann gleich schon voll verrufen und alles. Also.
Aber was hast du ausgeschlossen? A und D hast du ausgeschlossen?
A und B eigentlich.
A und B hast du ausgeschlossen, okay. Mhm. Also ich glaube, wenn ich jetzt schon ordentlich hier mal mir einen reinstelle, dann spüre ich schon nicht mehr so viel, glaube ich. Weißt du, was ich meine? Also ich will dich jetzt nicht auf irgendeine falsche Fährte locken, aber... Ich lass dich erstmal nachdenken. Alles gut.
Ich brauche jetzt schon ein bisschen Support, nachdem mein Telefonjoker weg ist.
Ja, aber du bist schon so gut hier dabei. Du hast 2x volle Punktzahl schon geholt. Zu viel kann ich hier nicht helfen. Also würdest du sagen, Alkohol wirkt entwässernd?
Ach so, also die Aussagen können auch einfach falsch sein.
Kann auch völliger Quatsch sein.
Ja, eigentlich ja nicht, oder? Ja, auch Körpertemperatur zu regulieren, das macht ja eigentlich auch keinen Sinn.
Aber jetzt überleg mal, wenn im Winter, wenn dir kalt ist und du bist auf dem Weihnachtsmarkt, dann trinkst du so einen schönen Glühwein, dann ist dir doch wärmer danach.
Ja, aber das kann man ja eigentlich auch, also macht für mich jetzt eigentlich mehr Sinn, das ja anders zu lösen. Man kann sich ja auch einfach eine Jacke aus dem Auto holen und anziehen.
Wäre auch eine Option, richtig.
Also, und mit der Produktplatzierung macht ja gar keinen Sinn, weil wenn man... ja jetzt in der Etappe Wein trinkt, dann ist das ja so oder so in der Radflasche drin. Also man sieht ja auch nicht, was drin ist.
Ist auch richtig,
selbst wenn da jetzt irgendeine Weinmarke draufgedruckt ist auf die Flasche, kann ja auch was anderes. Also,
ja, das stimmt. Das ist clever, um die Ecke gedacht.
Also B würde ich komplett ausschließen.
Okay, wir schließen B mal komplett aus.
Okay.
Ja, wir bräuchten in Staffel 1 gab es noch so einen 50-50-Joker. Der würde dir jetzt, glaube ich, helfen, aber den gibt es jetzt nicht mehr in Staffel 2.
Ja, dafür gibt es ja den Telefonjoker. Ich würde jetzt auch nicht 100% unterschreiben, dass Alkohol als Schmerzmittel gilt. Also.
Ja, dann bleibt jetzt von deinem Ausschlussverfahren eigentlich nur noch C, oder?
Ja, oder, ja, weiß ich nicht. Aber Alkohol wirkt ja eigentlich nicht entwässernd, oder? Ich dachte eigentlich, dass man dadurch Wasser einlagert.
Vielleicht.
Ja, man sieht, ich bin kein Alkoholprofi. Ich bin einfach so
was wahrscheinlich auch ganz gut ist,
zu sehr Profisportler.
Okay, wir, ich weiß nicht, ob wir einen Countdown haben. Sonst mach, oh ja, wir haben einen Countdown. Geil.
Oh je.
5, 4, 3, 2, 1.
Okay, ich glaube, jetzt rate ich sonst einfach. Also B und C schließe ich jetzt eigentlich aus. Mhm. Naja, da müsste, nee, A ist, ich, vielleicht ist dann doch D.
Also D?
Ja, es wird einem ja schon warm von Alkohol. Also ich sage jetzt einfach D. Komm.
Letzte Antwort?
Du verunsicherst mich wieder.
Okay, wir loggen D ein.
Okay.
Und diese Antwort ist?
Nein.
Ja, ist tatsächlich A. Also Anfang des 20. Jahrhunderts war Alkohol ein verbreitetes Mittel zur Selbstmedikation. Viele Fahrer tranken Wein oder Brandy zur Schmerzlinderung, um Müdigkeit zu dämpfen und sich durchzubeißen. Sporternährung oder Dopingkontrollen gab es zu der Zeit noch nicht und Alkohol galt als normales Mittel zur Leistungsstützung. Ja, okay. Verrückt, oder? Also wenn man sich das so, wenn man sich das so überlegt.
Ja, man kann sich es heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ja. An sich ist ja Wein auch, also ich kann mir das einfach nicht vorstellen.
Dass du bei so einem richtig anstrengenden Rennen dir erstmal so ein bisschen Wein reinhaust.
Ja.
Ja. Nee. Hast du irgendwas schon mal bei einem Rennen gemacht, wo du dir heute denkst, so, oh Mann, nee, das war vielleicht nicht so clever, was ich da gemacht habe?
Also meinst du jetzt ernährungstechnisch?
Egal. So in der Kategorie Wein trinken oder vielleicht irgendwas anderes gemacht, wo du denkst, so Gott, das würde ich heute so nicht mehr machen. Oder also warst du immer Musterschülerin?
Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe schon so viele Fehler in Rennen gemacht. Also wie viel Hunger, oft ich auch schon Hungerast hatte. Also macht man meistens am Anfang vom Jahr immer den Fehler, wenn man so das erste Rennen fährt, da passiert es mir eigentlich grundsätzlich immer. Eigentlich weiß man ja, wie viel man essen muss, aber man vergisst es dann einfach. Man ist dann so im Fokus und ja, hat dann halt auch in der letzten Stunde einfach keine Energie mehr und kämpft sich dann nur noch irgendwie ins Ziel.
Jetzt haben wir gerade über die Tour de France gesprochen. Da hast du natürlich irgendwie eine besondere Beziehung dazu, weil da 2022 was passiert ist. Es war die erste Tour de France der Frauen, die offizielle erste Tour de France der Frauen. Nimm uns mal mit in die Zeit vor diesem Rennen. Also da hast du mitgemacht. Wie war das von der Anspannung her? Ich stelle mir das krass vor, ne? Es ist das erste Mal so, ne? Erste Mal Tour de France der Frauen und du warst mit dabei. Wie ging es dir in der Zeit davor?
Also wir waren davor im Höhentrainingslager gewesen in La Plagne und da war es jetzt eigentlich auch schon so weit, dass man sich auch beweisen musste innerhalb vom Team. Also es war ja noch gar nicht klar so wirklich, dass ich Tour fahre die Wochen davor. Und dann ging es dort aber eigentlich von Tag zu Tag immer besser und ja, dann hatte ich mich schon mal super gefreut, dass ich überhaupt dafür nominiert wurde. Es wurde mir dann eben am Ende des Trainingslagers gesagt und ja, ich war irgendwie schon voll aufgeregt, aber ich konnte mir das auch noch gar nicht so richtig vorstellen, weil es halt auch einfach die erste Tour war. Und so richtig gemerkt, wo man da eigentlich gerade ist, war dann eben bei der ersten Etappe auf der Champs-Élysées. Es war ja schon richtig was Besonderes, super viele Zuschauer und ja, einfach dieser ganze Hype um die Tour. Also es ging dann wirklich erst die Tage davor los, aber ich muss sagen, es ist davor auch eigentlich alles schiefgegangen, was hätte schiefgehen können. Ich bin nämlich von München nach Paris geflogen mit einer Teamkollegin und unsere Koffer sind nicht angekommen. Ja, und man sagt immer, Radschuhe ins Handgepäck, also die wichtigen Dinge. Man kann ja alles, Taro-Klamotten, das Team hat alles doppelt. Also, aber Radschuhe sind immer sowas Individuelles, gerade bei mir, die waren auch angepasst, weil ich da oft Probleme habe und eben auch extra nochmal Sohlen gemacht in Köln bei Olli Elsenbach und habe da so einen Aufwand betrieben. Und dann mache ich die Radschuhe nicht ins Handgepäck. Ja, jedenfalls kamen wir da an und haben uns dann halt irgendwie noch schnell das Nötigste besorgt und der Koffer war dann tatsächlich mehrere Wochen auch weg.
Ach, krass.
Der kam dann nicht einen Tag später oder sowas. Und ja, das war dann schon so ein bisschen schwierig.
Ja, ja.
Deswegen hatte man sich dann auch noch gar nicht an dem Tag davor so sehr auf das Rennen fokussiert, sondern man musste
ganz viele andere Dinge im Kopf.
Ja, man musste einfach pragmatisch sein und gucken, was regelt man jetzt, wie macht man das. Ja, und dann an dem Tag vom Rennen war ich vor dem Start schon super nervös gewesen. dann im Rennen, sobald der Startschuss fällt, geht es dann eigentlich auch immer. Also wir hatten ja dann unsere Jobs auch alle. Mhm. Jeder wusste, was zu tun war. Es war aber ein super hartes Rennen, gerade weil es halt die erste Tour war. Es wollte sich jeder beweisen, gerade auch bei einer Sprintetappe. Und ja, war einfach so viel Gedränge im Rennen auch. Es war so unruhig, es war so gefährlich. Und ich bin ja dann tatsächlich auch in der letzten Runde gestürzt. Also ich glaube, ich habe mir da sogar schon meine Rippe gebrochen gehabt, mhm, weil ich hatte so Schmerzen auch dann danach. Bin ja dann aber trotzdem noch am zweiten Tag an den Start gegangen. Ja.
Und da ist dann ja leider noch viel, viel mehr passiert. Also mehrere Wirbel gebrochen und sogar ein Bruch am Hinterkopf. Was weißt du noch von diesem Sturz?
Ich kann mich tatsächlich wirklich an alles noch genau erinnern. Krass. Also ich habe davon eigentlich nichts vergessen.
Ist ja jetzt auch gerade, glaube ich, 3 Jahre her. Ich glaube, ich habe gestern erst auf deinem Instagram gesehen, dass du es wieder gepostet hast.
Ja, genau. Also ich muss sagen, ich hatte wirklich sehr lange dann auch mit den Sturzfolgen so zu kämpfen. Jetzt muss ich sagen, es ist wirklich besser geworden. Aber es macht schon viel mit einem, so ein Sturz, auch mental, auch ja gerade in den Rennen. Wenn man wieder in so eine ähnliche Situation kommt, dann bremst man halt doch einmal mehr. Und das sollte man ja eigentlich nicht machen. Mhm. Genau, aber ja, es ging, glaube ich, so ein bisschen bergab. Und vor mir ist halt einfach jemand gestürzt. Ich konnte das nicht verhindern. Wir waren so schnell, ich konnte nicht mehr ausweichen und bin dann halt einfach über den Lenker drüber geflogen und mit dem ganzen Gewicht, mit der Geschwindigkeit eben auf dem Kopf vorne aufgekommen, also eigentlich so an der Stirn. Und da habe ich dann auch gleich gewusst in dem Moment, als ich da lag, okay, also das geht jetzt so nicht weiter. Und ich wusste auch gleich, dass ich mir was am Rücken gebrochen habe, weil man kennt halt diesen dumpfen Schmerz. Ich habe mir schon so aufs Schlüsselbein gebrochen und da weiß man, wie fühlt sich sowas an. Mhm. Genau.
Aber das ist krass. Also du hast, viele sind ja dann so in so einem Moment, wo sowas passiert, da haben sie so wie so einen Filmriss so ein bisschen, wissen das nicht mehr. Aber du hast das wirklich alles noch so wie vor Augen sozusagen.
Ja, voll. Also wenn ich mich voll reinversetze, spüre ich auch noch den Schmerz. Das ist so krass. Also manchmal denke ich mir, wahrscheinlich wäre es ein bisschen besser gewesen, wäre ich in dem Moment wirklich bewusstlos gewesen. Ja. Hätte ich das alles nicht so mitbekommen. Mhm. Aber ja, es war auch danach, die Zeit war auch super schwierig. Erstmal war die Tour, das war eigentlich das reine Chaos an dem Tag. Es war nicht mal mehr ein Krankenwagen verfügbar. Also ich wurde dann sogar sitzend da abtransportiert, bin ins Krankenhaus gefahren und das halt mit diesen Wirbelverletzungen, das hätte man eigentlich nicht machen dürfen. Ich habe dann schon eine Halskrause bekommen. Ich habe aber auch von mir aus darum gebeten, dass ich wirklich eine brauche. Es war ja dann noch der 7. Halswirbel gebrochen. Und ja, dann war es auch super schwierig, weil in dem Krankenhaus in Frankreich auch nicht alle Brüche gefunden wurden. Aha. Und also nur 2 von 5 Brüchen. Es wurde dann eben alles erst in Tübingen in der BG-Klinik dann festgestellt.
Wow, genau. Crazy. Das ist eine irre Story. Deshalb umso schöner, dass du heute genauso vor uns sitzt und diesen Sport wieder machen kannst. Ja. Wie war diese Zeit in der Reha dann? Also sowohl mental als auch körperlich, also was hat dich das gekostet? Du hast irgendwann mal gesagt, ist klar und auch relativ verständlich, es war die schwierigste Zeit deines Lebens.
Ja, also ich muss sagen, eben die Tage, es hat ja fast eine Woche gedauert, bis dann eben klar war, was ich habe. Mhm. Und das war eigentlich die schlimmste Zeit, weil man weiß halt die ganze Zeit, mein Kopf ist immer so taub geworden. Mhm. Und ich wusste, ich habe auch noch irgendwas am Kopf. Und die Halskrause hat eben immer diesen Bruch am Hinterkopf reingestochen. Und dann wurde dadurch halt alles taub. Ich habe dann auch später eine andere Halskrause bekommen. Aber ich lag ja eben die ganze Zeit auch auf dem Hinterkopf drauf. Und das war halt super, super schwierig, weil ich wusste, ich habe halt noch was. Und es war auch voll schwierig, eben so Ärzte zu finden, die mir halt geglaubt haben, weil mir wurde in Frankreich im Krankenhaus nicht geglaubt. Also es hieß dann halt, ich wäre wehleidig, was ich eigentlich gar nicht bin. Und
Weil die nicht anständig geräumt haben oder nicht irgendwie? Also
ich weiß es nicht. Also ich habe mich das auch gefragt, wie man sowas nicht sehen kann.
Ja.
Sobald ich dann in Tübingen war in der BG-Klinik, ich hatte sofort Vertrauen zu dem Arzt. Also mir war dann gleich klar, okay, das war jetzt alles. Also ich wurde da auch nochmal, ich glaube, ich hatte nochmal ein CT und ich weiß nicht, was die noch alles gemacht hatten. Jedenfalls weiß ich noch, wie der Arzt dann reinkam und gesagt hat, das und das habe ich noch. Und ich ihn angeschaut und habe gesagt, ist das jetzt wirklich alles?
War es das jetzt wirklich?
Ich war ja zwischendrin auch noch in Saarbrücken gewesen im Krankenhaus und da hatten die eben dann noch die Rippe gefunden, aber es haben immer noch 2 Brüche gefehlt. Und der hat mir dann versichert, ja, das war es jetzt. Und mich gefragt, ob ich jetzt wieder 100% gesund werde. Das hat er mir auch versichert. Und ich muss sagen, ab dem Moment ging es halt einfach wieder bergauf. Also ich habe die Situation für mich einfach akzeptiert und angenommen, dass es halt einfach jetzt so ist, dass ich dann eben danach nicht zur EM konnte. Und ja, dass ich eben andere Dinge verpasst habe, aber das war mir in dem Moment dann auch egal, auch dass ich die Tour nicht zu Ende gefahren bin. Für mich war dann nur wichtig, ja, dass ich wieder gesund werde. Ja. Ja. Und ab dem Moment konnte ich auch wieder sagen, ich möchte wieder Rad fahren. Die Woche davor habe ich einfach nur gesagt, ich bereue jeden Tag, den ich bisher Rad gefahren bin. Aber ja, das ändert sich dann doch recht schnell, wenn man merkt, es geht einem von Tag zu Tag wieder besser, ja.
Ja, ist auf jeden Fall dann, also wie gesagt, sehr, sehr schön, dass das so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Wie, ich habe gelesen, das hat dann nach 3 Monaten saßt du wieder auf dem Rad.
Ja,
das ist crazy für mich. Ja. Also es ist irre.
Ja, also der hat gesagt, nach 3 Monaten darf ich langsam wieder anfangen und ich habe da keinen Tag verstreichen lassen. Also auch schon im Krankenhaus hat er zu mir gesagt, ich kann ein paar Kniebeugen ohne Gewicht machen. Habe ich wirklich jeden Tag um die 100 Kniebeugen gemacht.
Wow.
Ich habe morgens angefangen, immer wieder Pausen zwischendrin gemacht. Das sind meine Halskrause und ich hatte auch mal noch ein Video hochgeladen, was ich insgesamt so für Übungen gemacht habe mit den Bändern und alles, was ich machen durfte, habe ich gemacht und das habe ich bis zum Abwinken gemacht. Also als ich auch zu Hause war, ich war jeden Tag dann noch mal eine Stunde im Fitnessstudio. Meine Mama war auch immer mit dabei, hat alles mitgemacht und voll supported. Und deswegen muss ich sagen, ich bin gar nicht so schlecht wieder in die Saison zurückgekommen. Mhm. Klar, es war dann super viel Arbeit, aber es ging auch sehr schnell voran, weil ich eben so die Stabilität in den Beinen eigentlich noch weiter erhalten hatte. Und ja, dann viel auf Mallorca war und wenn man eben so einen Rückstand hat, dann schlägt das Training auch mehr an. Also wenn man auf so einem hohen Niveau schon ist, ist es super schwer, nochmal 5 Watt besser zu werden. Aber wenn man ganz unten einsteigt, dann ja, kannst du besser werden.
Sieht man auch schnell
werden.
Verbesserungen, ja, das auf jeden Fall.
Ja.
Wie hat dieser Unfall den Blick aufs Leben für dich verändert?
Ja, tatsächlich schon sehr. Also ich habe wirklich so gemerkt, das Leben mehr zu schätzen wieder. Und davor hat man sich über so Kleinigkeiten aufgeregt und Gedanken gemacht. Und ja, in dem Moment ist mir einfach so bewusst geworden, okay, jeden Tag einfach schätzen, auch so mit dem Sport, einfach fahren, weil es mir Spaß macht und mich nicht so sehr unter Druck zu setzen. Und der hat meine Lebenseinstellung schon sehr verändert.
Ja, ist ja immer so ein bisschen wie Kalenderspruch, jeden Tag genießen so, ne? Aber ich glaube, nach so einem Erlebnis macht man das wirklich irgendwie.
Ja, das stimmt.
Ist Tour de France noch ein Thema für dich? Oder ist das wie so, okay, nee, das kann ich nicht mehr machen?
Ich habe schon immer gesagt, ich habe eigentlich noch mal eine Rechnung offen mit der Tour. Bin jetzt aber so über die letzten Jahre schon dazu gekommen, dass ich auch wirklich mich eben auf die Bahn so sehr fokussieren will und habe jetzt halt eigentlich LA noch mal voll im Fokus als Hauptziel. Also ich würde schon gerne noch mal teilnehmen auf jeden Fall und das Ganze machen. Aber es ist jetzt, sage ich mal, nicht auf der Nummer 1, was ich noch erreichen möchte. Ja.
Dann werden wir das beobachten. Ja, 2028, ob du die Tour de France dann nochmal fährst. 2028 wollen wir dich bei Olympia auf jeden Fall sehen. Jetzt aber erstmal Community-Frage.
Die Community-Frage.
Ja, wir sind bei der letzten Frage dieses Quiz angekommen. Es geht um 2 Lügen, 1 Wahrheit. Also, du kriegst quasi 3 Antwortmöglichkeiten. 2 sind völlig frei erfunden, aber 1 ist richtig. Liegst du richtig, kriegst du 6 Punkte. Liegst du falsch, gibt es keinen Punkt. Telefonjoker gibt es nicht, war letzte Frage und du hast ihn eh schon benutzt. Welche Aussage zur Frauenteamverfolgung bei den Olympischen Spielen 2012 ist korrekt? A. Bei Olympia 2012 stellte das britische Trio in jedem ihrer Rennen einen neuen Weltrekord auf. B. Deutschland gewann im Finale der Frauenteamverfolgung bei Olympia 2012 die Silbermedaille. Oder C, die Frauenteamverfolgung wurde 2012 bereits über 4 Kilometer gefahren. Was ist richtig?
Also ich weiß tatsächlich, früher war die Mannschaftsverfolgung hier noch 3 Kilometer. Mhm. Bin ich tatsächlich auch schon mal gefahren. Mhm. Ich muss mal überlegen, wann das war. Es könnte tatsächlich C sein. Es war später. Mhm. Nee, das wurde... Wobei...
War es gut. Ich dachte fast schon, dass die zu leicht wäre, aber scheinbar war sie nicht zu leicht. Das ist gut. Also kannst du irgendwas ausschließen? Kannst du ausschließen, dass Deutschland, die Silbermedaille gewonnen hat? 2012.
2012, ja.
Kannst du ausschließen?
Hier ist nicht.
Okay, das ist schon mal gut. Dann haben wir nur noch A und C.
Ich rechne gerade, ich überlege, ab wann ich eben die 4 Kilometer gefahren bin, weil das, also 1 ist wahr davon.
1 ist wahr, genau. Also 2 sind tatsächlich erfunden und 1 davon ist wahr.
Okay, das heißt, also ich war ja 15 Jahre alt, 2012.
Mhm.
Und ich bin auf jeden Fall in der U17 noch 3 Kilometer gefahren und in der U19 bin ich 4 Kilometer gefahren. Jetzt weiß ich aber nicht, in welchem Jahr sich das genau geändert hat.
Okay, also B hast du ja ausgeschlossen. Was mit A? War dieses britische Trio damals so stark, dass das möglich gewesen sein könnte?
Die Briten sind immer stark. nee, die Briten sind immer gut. Das kann schon auch sein. Also, aber ich glaube nicht in jedem ihrer Rennen. Das haben ja die Deutschen geschafft. 2021 in Tokio. Bin ich ja leider nicht gefahren, aber
du warst
es
dabei.
War krass. Ja, es war echt krass. Ich würde da tatsächlich sagen, dass es eigentlich C ist, weil es kann schon ungefähr hinkommen. Ich sag jetzt einfach mal C, weil bei A bin ich mir nicht sicher. Kann sein, aber muss nicht sein. Ich schätze jetzt, dass es C ist.
Okay, wir loggen C ein. Und C ist... Ja, es war tatsächlich A.
Ach echt?
Ja.
Okay.
Also britische Trio bestehend aus Danny King, Laura Trott und Joanna Roswell in jedem einzelnen Rennen, also Quali, Zwischenrunde, Finale.
Okay.
Ja. In insgesamt 6 Auftritten, 6 neue Bestzeiten. Und du möchtest jetzt natürlich wissen, ab wann wurde 4 Kilometer gefahren? 2013.
Ach, ein Jahr. ja, man ist ja immer fies, 2 ne? Jahre in einer Altersklasse und deswegen wusste ich es nicht.
Ja, war fies, gebe ich zu, war fies. Deshalb, also ja, muss nicht traurig sein. Das war wirklich eine schwierige Frage. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war doch nicht so einfach. Thema Olympia, spannendes Thema. Bin ich sehr jetzt auf deine Antworten gespannt. 2-mal warst du dabei bisher, in Tokio und in Paris. In Tokio, hast du gerade schon gesagt, als Ersatzfahrerin nicht zum Einsatz gekommen. Das war während der Corona-Pandemie. Was war das für ein Olympia-Erlebnis für dich?
Also ich muss sagen, es hat sich eigentlich angefühlt, als wäre man einfach nur bei einem Weltcup gewesen. Ja. Wir waren ja nicht mal im olympischen Dorf. Also wir waren 3 Stunden weg von Tokio. Ich habe das Dorf nie gesehen. Wir wurden da abgeholt einfach am Flughafen mitten in der Nacht. Und dann hatten wir einfach unser eigenes olympisches Dorf sozusagen. Und ja, da war einfach nicht viel. Also da war ich schon... bisschen enttäuscht über die Spiele. Klar, auf der Bahn war jetzt auch nicht super, super viel los. Ich glaube, es waren schon Zuschauer da.
Aber war natürlich sehr, sehr erfolgreich, ne?
Ja,
also das,
auf jeden Fall.
Das ist halt so das Ding. Ich meine, du hast auch eine Medaille bekommen. Hast du keine bekommen?
Nee.
Ich habe irgendwo gelesen, dass auch die Ersatzfahrer eine Medaille bekommen.
Nee, man bekommt
keine
nur
Medaille.
Eine Medaille, wenn man den Lauf fährt, ja. Das
okay.
ist nicht wie beim Fußball.
Siehst du, dann kann ich mir die Frage wieder streichen, weil ich habe hier geschrieben, fühlst du dich auch als Olympiasiegerin?
Ach so.
Das fühlst du dich nicht.
Nein,
definitiv
nicht.
Definitiv nicht. Ja, und ein paar Jahre später, 2024, vergangenes Jahr, andere Olympische Spiele, definitiv mit Zuschauern, mit allem drum und dran, aber eben weniger erfolgreich, ne?
Ja.
Wie hast du das wahrgenommen, vergangenes Jahr?
Ja, für mich waren die Spiele schon ziemlich schwierig. Also es war auch so, dass ich eben kurz vor den Spielen noch gestürzt bin im Training. Und das hatte mir schon auch viel Energie gezogen. Also meine Form war gar nicht so schlecht eigentlich davor. Aber ich hatte dann so das Gefühl, so mit dem Sturz ging es eigentlich so von Tag zu Tag eher immer schlechter. Und es war auch super heiß eben da in Paris gewesen. Es kam auch noch mit dazu. Und auch dort waren wir auch nicht mal im Olympischen Dorf, also es war ja auch die andere Sache.
Ja.
Aber da habe ich sie wenigstens gesehen. Genau, aber insgesamt mit den Spielen war ich da jetzt auch nicht so zufrieden, was aber jetzt halt eigentlich so diesen Hunger und die Motivation eben für LA nochmal mehr bestärkt hat.
Ich finde das immer so brutal, ne? Mit Olympia, es findet halt immer nur 4 Jahre statt, alle 4 Jahre statt. Man trainiert dann im Endeffekt 4 Jahre für einen Wettkampf. So,
ja.
Ne? Wie lange hast du gebraucht, um das auch zu verarbeiten, dass das nicht gut gelaufen ist? Also Platz 6 war es am Ende.
Ja, also es hat schon eine Weile gedauert. Also ich bin danach dann schon auch erstmal in den Urlaub gefahren, zwar auch mit Fahrrad, aber ich musste auch einfach erstmal so ein bisschen rauskommen und habe dann so Zeit für mich gebraucht. Und so wirklich besser geworden ist es dann eigentlich erst so mit der WM, als wir dann da Silber gewonnen haben. Ich glaube, das war im Oktober. Und da konnte ich danach dann eigentlich mit gutem Gewissen in die Off-Season starten. Aber davor war es halt auch immer so ein bisschen... ja, gemischte Gefühle. Man hat sich auch gefragt, okay, wie ist man jetzt drauf oder wie geht's weiter? Wie gehe ich dann überhaupt in die WM rein? Und das war ja dann zum Glück erfolgreich und dann wurde es danach auf jeden Fall besser, ja.
Ich habe mir, stecke ich da nicht im Bahnradsport nicht so tief drin, ne? Und habe mir dann jetzt so ein bisschen, klar, recherchiert ein bisschen und mich auch schlau gemacht. Und du bist ja dann quasi für Lisa Brennauer neu ins Team gekommen sozusagen. Und ich habe dann quasi nach Olympia 2024 gab es dann Interviews mit eurem Trainer, mit verschiedenen Fahrerinnen und dann habe ich folgende Aussagen einfach mal gelesen. Lisa Klein hat zum Beispiel gesagt, naja, es fehlt halt eine Fahrerin, sie können wir noch nicht ersetzen. Bundestrainer André Knorf sagt, aktuell haben wir keinen Ersatz bekommen, ich hoffe, dass wir es in Zukunft hinbekommen. Ich fand das so, solche Aussagen, das fand ich dann krass, weil du bist ja der Ersatz. Und wenn man dann sagt, naja, wir haben halt keinen Ersatz bekommen. Also wie fühlst du dich, wenn man sowas dann hört?
Ja, also das nehme ich eigentlich gar nicht persönlich, weil Lisa war ja auch immer mit Abstand die stärkste Fahrerin im Vierer und die hat ja auch jemand von den anderen nicht so einfach ersetzen können. Also Lisa war halt einfach mit Abstand die stärkste und auch von ihrer Persönlichkeit her so auch immer eine Fahrerin, zu der ich sehr aufgeschaut habe. Und ja, deswegen, wie gesagt, ich nehme das jetzt absolut nicht persönlich und ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich jetzt diese Last auf meinen Schultern tragen muss, weil Lisa ist Lisa, ich bin ich und am Ende sind wir ein Team von vier und ich glaube auch nicht, dass dann irgendjemand auf mich persönlich deswegen angespielt hat.
Nee, genau, aber ich habe sie nur gelesen und dachte mir so, Mensch, da kann man sich nicht gut fühlen, wenn man irgendwie sowas liest. Was würdest du sagen, wie gehst du generell so mit Kritik und Niederlagen um?
Ja, also ich muss sagen, so Kritik habe ich eigentlich insgesamt echt wenig in meinem Leben bekommen. Aber so mit Niederlagen ist schon ziemlich schwierig für mich, das dann zu verarbeiten. Ich brauche dann halt immer erstmal schon so meine Zeit und brauche dann halt auch wieder Erfolge, um damit dann halt super gut umgehen zu können. Also ich bin schon richtig ehrgeizig und möchte immer alles so aus mir rausholen. Mhm. Ich sage auch immer so in den Wettkämpfen, in denen ich wirklich ans Limit gegangen bin und alles gegeben habe, egal was dann am Ende bei rauskommt, dann hätte ich es auch einfach nicht besser machen können. Also
Das ist immer gut, wenn man das sagen kann. Absolut, ja. Was würdest du sagen, wo steht ihr mittlerweile so als Team? Also seit Olympia WM Silber, EM Silber, Nations Cup Gold, deutsche Meisterin.
Ja, also ich glaube, das ist jetzt wirklich wieder gut bergauf, ging so nach Olympia. Jeder hatte da so ein bisschen so sein Päckchen zu tragen. Also nicht nur ich hatte da auch Probleme vor dem Rennen. Und ja, ich würde sagen, wir sind jetzt nochmal auch als Mannschaft haben wir es nochmal auch ziemlich weiterentwickelt und auch ein paar neue Dinge ausprobiert und so weiter. Auch die Reihenfolge umgestellt ein bisschen. Und ich glaube schon, dass wir alle super motiviert sind jetzt auch im Hinblick auf LA. Aber es kommen ja auch noch viele andere Höhepunkte davor, gerade dieses Jahr noch mit der WM in Chile. Und da hoffen wir, dass wir halt dann die nächste Medaille schon holen können.
Also LA, hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, natürlich das große Ziel da bei Olympia abzuräumen. Ich habe in einem Interview von dir, wurdest du gefragt, welchen Traum möchtest du dir im Leben noch erfüllen? Und deine Antwort war, eine Familie gründen.
Ja.
Steht das über der Olympiamedaille?
Ja, definitiv. Jetzt sehe ich das natürlich noch nicht so, weil ich bin jetzt gerade eben noch die Radsport-Laura, sage ich mal so. Klar,
Wie lang ist man denn die Radsport-Laura? Wie lange kann man sowas machen?
Das ist unterschiedlich. So meistens mit Anfang 30 hören viele auf. Mhm. Manche fahren natürlich noch länger. Mhm. Aber also ich bin jetzt nicht jemand, der das komplett ausreizen möchte, sondern ich will halt den Einstieg in das normale Leben, sage ich jetzt mal, auch noch finden, eben ins Berufsleben. Mhm. Gerade auch noch eine Familie zu gründen, das sind für mich schon wichtige Ziele. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, das muss morgen schon sein, sondern es hat halt alles noch seine Zeit und es ist gerade gut so, wie es ist. Ich lebe voll für den Sport, ich brenne dafür und deswegen darf das ruhig noch eine Weile so bleiben und da sein, ja.
Das macht noch Spaß, das ist sehr, sehr schön. Da sprechen wir gleich über die Zeit danach noch drüber. Ich würde ganz kurz gerne ins Cooldown gehen.
Cooldown.
Wir möchten uns nämlich anschauen, wie viele Punkte sind es am Ende geworden. Ja, du hast gut losgelegt, ja, stark nachgelassen? Nein, 13 Punkte sind es am Ende geworden. Jetzt hast du gerade gesagt, mit Niederlagen gehe ich nicht so gut um.
Nee, gar nicht.
Also fuchst dich schon hier jetzt, ne?
Ja, mich fuchst es, dass ich den Telefonjoker nicht für die dritte Frage genommen habe. Bei Robert hätte es gewusst.
War ich ein bisschen fies, ne? Da hätte ich einfach sagen sollen, komm, stimmt, ja.
Ja, du hattest mich ein bisschen verwirrt damit, weil eigentlich hatte ich ja gleich gesagt, aber...
Okay, komm, dann schieben wir es auf mich.
Ja,
ich bin schuld.
Du bist schuld.
Ist das okay? Okay, alles klar. So, also 13 Punkte hast du hier abgeräumt. Das heißt, 13% Powerbar-Gutschein, den findet ihr in den Shownotes, den Code dazu. Und diese 13 Punkte gehen natürlich auch aufs Spendenkonto, was am Ende der Staffel dann eine schöne Summe geben soll. Jetzt hast du diese Karriere, nach der Karriere schon angesprochen. Das ist ja bei so einer Sportart wie Bahnradsport, was jetzt, sag ich mal, nicht Fußball ist oder nicht was weiß ich was ist, man muss sich irgendwie Gedanken machen. Was kommt denn danach? Was sind deine Gedanken dazu? Du hast eine Ausbildung gemacht, auch zur Produktdesignerin, ne?
Ja, genau.
Soll es da wieder zurückgehen?
Darauf will ich mich aktuell noch gar nicht festlegen. Okay. Also ich kann mir schon auch vorstellen, so im Sport ein bisschen zu bleiben. Also ich sehe mich jetzt nicht als sportliche Leiterin irgendwo noch um die ganze Welt reisen und in einem Teamauto zu sitzen. Ich kann mir vielleicht vorstellen, einfach so ein bisschen auch jüngere Sportlerinnen zu unterstützen, zu trainieren und da irgendwo natürlich auch ein bisschen was zurückzugeben. Aber ich habe viele Ideen, ich interessiere mich für vieles, aber ich habe jetzt noch nicht das gefunden, wo ich sage, das ist so meine Leidenschaft, wie der Sport das jetzt aktuell schon ist. Ja. Und ja, deswegen lasse ich das noch so ein bisschen auf mich zukommen und ja, hoffe, dass ich da noch ein paar Möglichkeiten habe, vielleicht irgendwo auch reinzuschnuppern und zu schauen, so ja, was da noch mein Ding ist.
Ja, ich mache mir keine Sorgen um dich. Das an der Stelle, ja, nee, das muss man, glaube ich,
sehr beruhigend.
Muss man, glaube ich, wirklich nicht haben. Letzte Frage, und die ist vielleicht ein bisschen fernab von allem, worüber wir jetzt gesprochen haben, weil ich habe ein Interview von dir gelesen und du wurdest gefragt, mit wem möchtest du an der Hotelbar mal ein Bier oder einen Cocktail trinken? Du hast gesagt, mit Hailey Bieber. Warum? Die Frau von Justin Bieber.
Ja, weil ich sie einfach super authentisch auch finde. Weiß nicht, ob ich jetzt eine andere Antwort geben würde. Ich glaube, das war in dem Interview vor Tokio.
War vor Tokio, ja.
Vor Tokio, ja, schon sehr lange her. Ja. Ja, in dem Moment hätte es mich halt einfach interessiert, mich mal mit ihr zu unterhalten. Ja.
Was wäre heute deine Antwort?
Was wäre heute meine Antwort?
Jetzt habe ich doch nochmal eine Frage gestellt.
Ja. Gibt die auch Punkte?
Ja, vielleicht gibt die noch einen Sonderpunkt.
Ich glaube, ich würde mich gerne mit Tadej Pogacar unterhalten und fragen, was er anders macht, dass er so gut ist.
Ja, das ist clever. Wenn
er noch ein paar Tipps geben könnte, um besser zu werden, ja.
Ja, das ist clever. Viermaliger Tour de France-Sieger. Ja, der hat bestimmt ein paar Tipps für dich.
Ja. Ja, definitiv.
Aber wir wollen dich erstmal weiterhin auf der Bahn sehen. Wünschen jetzt schon mal viel Erfolg für alles, was da in Zukunft kommt.
Schön.
Vielen Dank, dass du bei uns warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe auch den Leuten, die uns zugehört haben, dass die Spaß haben, hatten und auch ein paar Punkte gesammelt haben und auch in der nächsten Folge wieder am Start sind. Wenn ihr da, die uns jetzt gerade alle zuhören, mal Quizfragen habt für uns zum Thema Sporternährung, dann schickt die uns gerne. Feedback auch immer gerne erwünscht. Schreibt uns einfach auf Instagram. Den Link gibt es in den Shownotes. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn und bewertet ihn natürlich auch positiv. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Laura, vielen Dank nochmal.
Danke.
Und danke
auch
euch allen fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.